1. Chronik, Kapitel 16, ab Vers 7. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. So David unterrichtet hier sozusagen. Er lehrt hier. Und er gibt ein Vorbild, so eine Art Muster. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, und an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. O Same Israels, seines Knechtes, o ihr Kinder Jakobs, seine Auserwählten, er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Gedenkt auf ewig an seinen Bund und an das Wort, das er ergehen ließ, auf 1000 Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund. Als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils. Als ihr noch leicht zu zählen wart, nur wenige und Fremdlinge darin. Und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Er ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Taste meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Singt dem Herrn alle Welt, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Bringt da dem Herrn ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt. Der Erdkreis steht fest und wankt nicht. Es freue sich der Himmel und die Erde, frohlocke. Und unter den Heiden soll man sagen, der Herr regiert als König. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Denn seine Gnade währt ewiglich. Und sprecht, rette uns, o Gott unseres Heils, und sammle uns und errette uns von den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken, dass wir uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte, Amen, und lobte den Herrn. Und hier bei uns im Jahr 2020 in Donaustadt Wien, alles Volk sagte Amen. Was für eine Wahrheit wir gerade gelesen haben. Und wenn du das in deinem Herzen auch wirklich wahrnehmen konntest, weil natürlich, das war sehr viel. Und du kennst Jesus, du kennst den Gott der Bibel. Da entsteht auch aus deinem Herzen eine Freude, eine Zustimmung, das sagt, ja, das stimmt. Das ist, was Amen bedeutet. Stimmt so. Ist auch so. Und das ist wirklich die Wahrheit. Eine Frage habe ich für uns heute. Ist dein Herz richtig kalibriert? Ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass ich auf unserer Waage zu Hause draufgestanden bin und mich hoch erfreut habe. Weil auf einmal war ich 2 Kilo leichter als vorher. Und dann habe ich gedacht, Moment, so schnell, also ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht. Und dann habe ich, okay, ich werde jetzt die Waage kalibrieren. Und das kann man leicht machen. Und dann bin ich wieder drauf gestanden und schade. Schade, okay, muss noch weiter arbeiten. So viel habe ich doch nicht abgenommen. Ist unser Herz richtig kalibriert? Unser Herz ist eigentlich dann richtig kalibriert, wenn wir danken, wenn wir loben, wenn wir Gott in allem sehen als Herrscher, als wie es hier steht. Der Herr regiert als König. Er regiert als König. Dieses Jahr 2020 ist ein Jahr wie sonst kein anderer, das ich jemals erlebt habe, auf vielen Ebenen. Aber Gott regiert und er hat alles im Griff und er wirkt. Und wir sind richtig kalibriert, wenn unsere Herzen voll sind mit Danksagung. Duden hat kalibrieren so definiert. Durch Vergleichen bestimmter Messdaten mit geeichten Normalen kontrollieren, prüfen und mit der Norm in Übereinstimmung bringen. Heute wollen wir, wie jede Woche, unser Herz mit der Norm in Übereinstimmung bringen. Und dieser Norm ist nicht deine Gefühle. Dieser Norm ist nicht deine Lebensumständen. Die schwanken extrem. Wirklich sehr stark. Der Norm ist Gott. Und wie wir am Mittwochabend gemerkt haben, Gott schwankt gar nicht. Gott ist konstant. Gott ist treu. Er ist heilig. Er ist wirklich unveränderlich und voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Wenn du Gott kennst und du wirst dein Herz an ihm eigentlich, also stimmen und dein Herz mit ihm in Übereinstimmung bringen, dann musst du danken. Da bleibt dir nichts übrig. Das Problem leider, das wir haben, wie ich kurz vorher angesprochen habe, ist, dass wir uns von den negativen Sachen des Lebens ablenken lassen. Dafür gibt es leider genug Probleme, genug Beispiele. Und das seit der Zeit, die Sünde in diese Welt hineingekommen ist. Gott, als er alles geschaffen hat und alles fertig war mit seiner Schöpfung, schaute er seine Schöpfung an und sagte, alles ist gut. Und so war es auch. Und das, was auch gut war dabei, war, dass er uns Menschen so geschaffen hat, dass wir die Fähigkeit haben und damals auch hatten, Gott und einander tatsächlich zu lieben. Und um lieben zu können, müssen wir auch in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Und Gott sagte Adam und Eva, es gibt einen einzigen Verbot hier im ganzen Garten und das ist dieser eine Baum da. Isst davon nicht. Warum? Einfach, weil ihr mich liebt. Aber dann kam der Feind. Und hat Eva betrogen. Eva hat vom Obst, vom Frucht gegessen und dann hat Eva dieser Obst Adam angeboten und Adam musste eine Entscheidung treffen. Liebe ich Gott oder liebe ich meine Frau? Wem liebe ich am meisten? Und er hat sich leider für seine Frau entschieden. Und dadurch ist die Sünde in diese Welt gekommen. Aber gleich zu dieser Zeit wurde Jesus erwähnt, hat Gott eine Verheißung gegeben, dass die Same der Frau wird den Kopf der Schlange Satans zerstören, zerschmettern. Es gibt einen Ausweg. Und dieser Plan hat Gott über die ganze Geschichte der Welt verfolgt. Das Alte Testament zeigt uns, wie er kommen soll, durch Israel und dann, wie wir heute sehen, auch durch David. Und dann ist er gekommen. Und das Neue Testament erzählt uns, wer er ist, was er getan hat und dass er ein zweites Mal kommen wird. Dass das, was wir jetzt erleben, nicht das Ende ist. Gottes Plan ist noch nicht vorbei. Er bewirkt seinen Plan und wir haben Grund zu danken. Der Andi hat es heute schon erwähnt, aber 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt, seid in allem dankbar. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist wieder so eine Stelle, die wir in unserem Fleisch sagen, nachher, ich glaube, du hast es falsch geschrieben. Du hast da einen Fehler gemacht. Da sollte nicht das Wort allem sein, da sollte das Wort sein meistens oder fast alles oder manches. Aber Gott sagt in allem Dank. Warum? Weil er Gott ist. Ich möchte heute anhand von dieser Stelle in 1. Chronik ganz kurz uns unser Herzen kalibrieren. Warum wir uns auf Jesus orientieren können und wissen können, dass wir Grund haben zu danken, egal was in unserem Leben los ist. Schauen wir das Leben von David an und überlegen wir uns, was hat er erlebt bis zu diesem Zeitpunkt, wo er dieser wunderbare Lobpreis, dieses Danksagen eben ausgesprochen hat. Wir werden, ich hoffe, aus dieser Stelle heute erkennen, dass Danksagung eine Wirkung hat auf unserem Herzen. Es kalibriert unser Herz auf Gott. Und man könnte es so sagen, wer Gott dankt, bringt sich in Übereinstimmung mit der wahren Realität. Ihr wisst schon, dass es Scheinrealitäten gibt. Dass Menschen sich eine Scheinrealität einfallen lassen oder für sich selbst bilden. Sie glauben, das ist real, aber das ist nicht real. Es entspricht nicht die Wahrheit, entspricht nicht die Realität. Das gibt es überall. Manche Menschen bilden sich ein, dass irgendjemand mich liebt, aber der liebt mich ja gar nicht oder sie liebt mich ja gar nicht. Oder dass irgendjemand zuverlässig ist und sie glauben, das ist die Realität, aber leider stellt sich dann mit der Zeit heraus und es wird offenbar, dass diese Realität, die man dachte real war, doch nicht real war. Gottes Realität, wer Gott ist unveränderlich und wer ihm dankt, stellt sich mit der wahren Realität überein. Und das ist wirklich, bringt sich mit der wahren Realität in Übereinstimmung. Gott ist gut und er weiß immer, was er tut. Sagen wir das gemeinsam, okay? Gott ist gut und er weiß, was er tut. Glaubst du das? Du sagst, hoffe ich, ja. Oder vielleicht sagst du, ich weiß nicht. Überlegen wir das vom Leben von David. Was heißt es, wenn wir sagen, Gott ist gut, er weiß, was er tut. Gott ist treu, er ist gerecht, er ist heilig. Wir können uns auf ihn verlassen. Wie hat David das erlebt? Ich werde jetzt nur stichartigweise jetzt ein paar Dinge aus seinem Leben herausholen. Gar nicht mal die Stellen erwähnen, einfach schnell durchgehen. Die Bibel hat sehr viel drin über König David. Als erstes, er war ein Hirte und ein guter Hirte war er auch. Als ein Löwe oder ein Bär gekommen ist, war er bereit, gegen den Löwen und Bär zu kämpfen und seine Schafe zu schützen. Und dadurch hat er auch Glauben gelernt und Vertrauen gelernt, dass Gott ihm die Kraft dafür geben wird. Und dann, als er seine ganz normale Arbeit am Feld tut und man kann sich so irgendwie vorstellen, dass er am Feld war und mit den Schafen da war und gesungen hat mit seiner Harfe, weil später hat er auch vor König Saul gesungen, so wahrscheinlich hat er es dann auch bei den Schafen gemacht und die Schafen wurden musiziert und haben da mitgesungen vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, aber David macht sein Ding da am Feld und auf einmal kommt schnell vielleicht ein Knecht seines Vaters, komm, der Prophet Samuel ist da und er tut irgendwas. Und David geht hin und Samuel salbt David zum nächsten König von Israel. Stell dir vor, bist der junge Hirtenbursch, warst gerade am Feld und da steht der große Prophet, der große Samuel und sagt, junger Mann, komm her. Gott hat mir gesagt, du wirst der nächste König Israels sein. Boah, okay. Was kommt dann danach? Man würde meinen, jetzt geht alles wunderbar. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird Reichtum und Macht und Ehre und alles Mögliche damit verbunden sein. Aber nein, das ist nicht, was passiert ist. Da kommt Krieg. David geht nicht mal hin. Seine Brüder gehen hin und kämpfen gegen die Philister. Und da kommt so ein Riesentyp, Goliath. Und alle Menschen in Israel haben Angst vor Goliath. Warum? Naja, ich glaube, ich hätte auch Angst vor ihm gehabt. Der war ziemlich groß und stark. David aber hat schon gegen einen Bär gekämpft, gegen einen Löwe. Und dann kommt David hin mit Verpflegung für seine Brüder und er schaut, wieso sind sie alle so ängstlich? Was ist hier los? Was passiert hier? Ja, habt ihr den Riesen da drüben, hast du nicht gesehen? Und was sagt David? Der ist ja nichts für Gott, wo ist euer Glauben? Und was tut David im Glauben und Vertrauen? Kämpft der kleine Hirtenjunge gegen Goliath. Wer hat gewonnen? Nicht Goliath. Und David sagt, ich tue das, weil du sollst wissen, wer Gott ist. Sein Name ist groß. Er ist mächtiger. Er braucht keinen starken Riesen, um zu gewinnen. Er braucht einfach Glauben, Vertrauen. Weil er ist, wer er ist. So, da denkt man auch, okay, wunderbar. Und so ging es auch bei David eine Zeit lang. Der wurde eingeladen, seinen Königspalast da einzuziehen und für den König auch zu kämpfen. Aber mit der Zeit entstand im König Saul dann Eifersucht. Und da führte es dazu, dass der König von Israel David umbringen wollte und David dann flüchten musste. Und für sein Leben musste er ringen, dass er überhaupt nicht vom damaligen König umgebracht wird. Und er flüchtet von einem Ort zum nächsten. Und Psalm 56 ist ein Psalm. Die Übertitel übrigens von den Psalmen haben sehr viel Geschichte auch dabei. Die sind meistens, glaube ich, auch wirklich vertrauenswürdig. Wir sehen hier eine Überschrift im Psalm 56, wo steht, dem Vorsänger nach der Melodie, die Stimme Taube unter den Fremden, ein Miktam Davids, als ihn die Philister in Gat, das ist eine Stadt, Gat ergriffen. David ist vor König Saul geflohen und er ist zu den Feinden Israels gegangen als erstes. Er war so durcheinander, er war so am Boden, dass er zu den Feinden Israels gegangen ist, wollte dort Zuflucht finden. Aber die waren nicht gerade beeindruckt von ihm. Er hat nämlich davor ziemlich effektiv gegen die Philister gekämpft und viele umgebracht, inklusive Goliath. Und jetzt steht dieser David da. Und was hat der König dann gemacht? Er war nicht, ja, komm her, ich werde dich schützen. Und David hat auf einmal so viel Angst gekriegt, dass er sich benommen hat, als ob er verrückt gewesen wäre. Furchtsame Situation. Und er schreibt in diesem Psalm, O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich. Den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen, sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Täglich verdrehen sie meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich, sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen? O Gott, stürze die Völker nieder im Zorn. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Vielleicht erlebst du auch so ähnliche Umstände. Du siehst mein Leben, du siehst, wie oft ich leide, wie oft ich fliehen muss, wie oft ich mich irgendwie schützen muss und verteidigen muss. Aber schau, was er dann sagt. Du zählst, wie oft ich fliehen muss, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Du hast sicherlich auch Tränen. Gott sammelt sie in seinem Glas, in seinem kleinen Schlauch. Gott sieht alles. Er sieht alles. Und David betet in dieser Zeit und sagt, Gott, sammle meine Tränen. Du hast, sagt es nicht hier, du hast mich zum König gesalbt und ich erlebe nur Bedrängnis und sonst nichts. Hilfe! Und dann sagt er, stehen sie nicht in deinem Buch. Du weißt alles, oder? Weißt du nicht alles schon? Ja. Vers 10. An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. In Gott will ich rühmen. In Gott will ich rühmen, das Wort. Im Herrn will ich rühmen, das Wort. Auch Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Also auf Gott vertraue ich mich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Die Gelübde, die ich dir, o Gott, gelobte, liegen auf mir. Ich will dir Dankopfer einrichten. Mitten in diesem Stress, in diesem Leid, sagt er, ich will Dankopfer einrichten. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. David erlebte viel, so da er musste vor König Saul flüchten. Es war wirklich, sagte er einmal, es gibt nur einen Schritt zwischen mir und dem Tod. Lebensgefahr täglich. Und dann stirbt Saul am Schlachtfeld. Und David wird zu diesem Zeitpunkt nicht König von ganz Israel, sondern nur König von Juda. Und er ist dann 7 Jahre lang König von Juda. Als er König über Juda gekrönt wurde, war er 30 Jahre alt. 7 Jahre später ist er 37 natürlich, und dann wurde er zum König von ganz Israel gekrönt. Kurz danach, das Erste, was er tut, außer dass er auch immer noch die Feinde Israels bekämpfen musste, ist, dass er die Bundeslade Gottes, des Herrn, nach Jerusalem, die Stadt Davids, holen möchte. Wieso? Er will in der Gegenwart Gottes sein. Die Bundeslade war dieses Symbol der Gegenwart Gottes mit Israel. Er will das in seiner Nähe haben. So mit circa 38 Jahren, nachdem er so viel erlebt hat, nachdem er so viel gelitten hat, hat Gott ihn jetzt wirklich zum König von ganz Israel gemacht. Und jetzt will er die Bundeslade nach Jerusalem bringen und dort Gott loben und feiern. Und um das zu tun, sucht er auch oder holt er alle Menschen aus Israel zu sich. Es steht in 1. Chronik 16, Vers 3. Darum versammelte David ganz Israel in Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn an den für sie bereiteten Ort hinaufbrächten. Das zeigt etwas über sein Herz. Er will, dass Gott, dass die Bundeslade Gottes sozusagen in seiner Nähe ist. So, er versammelt das ganze Volk. Dann sagt er eben danach zu den Leviten, heiligt euch, sei bereit für diesen wichtigen Schritt. Und dann, ich finde diese sehr interessante Stelle, wenn man da weiter liest, die haben jetzt die Bundeslade richtig transportiert. Der hat das schon mal vorher probiert mit einem Wagen, und das war schlecht, weil da ist einer gestorben, weil der Mann versucht hat, diese Bundeslade mit seiner Hand zu stabilisieren. Aber das war ganz und gar gegen Gottes Gesetz. Gott hat gesagt, die Bundeslade darf man nur tragen mit diesen Stangen. Das hat David erschrocken. Aber jetzt macht er es richtig. Er sagt, heiligt euch. Gott hat eine bestimmte Art und Weise, wie man ihn anbeten darf. Nicht einfach alles, wie wir uns das vorstellen, passt. Er will, dass wir in Heiligkeit und in Gehorsam folgen. Er sagte dann, heiligt euch. Sie tragen die Bundeslade. Und dann steht in Vers 22, Kenania aber, der Oberste der Leviten, beim Gesang, dann so nebenbei steht, der unterwies im Gesang, denn er verstand es. Er konnte das. Er konnte singen. Leider ist das einfach so, nicht jeder kann singen. Nicht jeder kann das machen. Aber dieser Mann konnte das. Und es war auch wichtig, dass man das gut macht für den Herrn. Ja, jeder Geräusch für den Herrn von einem freudigen Herz ist gut. Aber wir wollen das Beste, was wir haben, für den Herrn geben. Und er beauftragt ihn und die Söhne von Korah. Und er sagt, hey, jetzt haben wir was zu tun. Gott loben und preisen. Vers 28 steht da, so brachte ganz Israel die Bundeslade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit dem Schall von Schofarhörnern, Trompeten, Zimbeln. Sie spielten laut mit Harfen und Lauten. Und was macht David jetzt? David geht neben die Arche, neben die Bundeslade vorbei, ganz stoisch. Ich bin fromm. Ich bin glücklich. Nein, was tut er? Der springt und tanzt und freut sich. Der kann nicht ruhig bleiben. Weißt du, ich finde das beste Beispiel hier. Du musst überlegen, Jerusalem ist fertig, die haben die Archen hinaufgebracht. Jerusalem ist hoch auf einem, nicht ein Berg wie die Alpen, aber wirklich ein hohen Berg, so ein großer hohen Hügel. Und du gehst hinauf nach Jerusalem. Egal von welcher Richtung du kommst, musst du hinaufgehen. Und wenn du diese lange Prozession, diese Tausende von Menschen, ganz Israel ist dabei, ganz Israel geht mit. Es wird gespielt, es wird musiziert, es wird gesungen und der König, der gerade vor kurzer Zeit zum König gekrönt wurde, über ganz Israel, kann sich nicht zurückhalten. Er ist begeistert von dieser Situation. Die Bundeslade des Herrn kommt nach Jerusalem. Und er ist voller Freude, er kann sich nicht zurückhalten. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist, wie wir heute erleben in dieser Welt, wenn jemand ein richtig begeisterter Sportfan ist und es gibt irgendein sehr spannendes Spiel und auf einmal deine Mannschaft hat diesen Sieg bringenden Tor geschossen. Und was tun die ganzen Fans, die ganzen Zuschauerbegeisterer, die anfeuern, die sitzen da und sagen, Jawohl, wir haben es geschafft, toll. Gehen wir nach Hause. Oder? Eigentlich nicht. Was tun die Fußballer? Tor geschossen, was weiß ich, irgendwelche Trophäe gewonnen. Super. Okay, endlich fertig. Gehen wir nach Hause. Es ist nichts Schlechtes dabei, dass die sich begeistern dafür. Sie sind so begeistert. Die hüpfen und springen und wow, und ja, oder was, umarmen oder manchmal tun sie einander weh. Einer wird am Boden geschmissen und alle anderen springen drauf und so alles Mögliche passiert. Und die sind so begeistert. So, liebe Geschwister, wenn wir begeistert sind, sollte irgendjemand den anderen auf den Boden schmeißen, wir springen alle drauf, okay? Natürlich meine ich das nicht, aber diese Herzenseinstellung, dass in unserem Herzen eine wahre, echte Freude ist, es ist, das hat David jetzt nicht jederzeit gemacht, das hat David nicht gemacht, als er Angst hatte vor dem König von Gad. Es war nicht, dass David jeden Tag so aufstand und so, ich tanze herum, servus. Also, aber wie ist es, wenn wir solche Dinge erleben, wo Gott uns segnet und wir merken das und Gottes Gegenwart ist vorhanden und wir erleben das, was bewirkt das in unserem Herzen? Gibt es in uns dieses, ja, ich darf Gott wissen, ich darf Gott kennen, ich bin so dankbar. Das ist wirklich eine gnädige, freudige Sache. Natürlich, David hat sein Herz darauf vorbereitet, damit er diese innerliche Haltung auch haben konnte. So, eine Freude, die eine Begeisterung war, Jauchzen für den Herrn. Und das angesichts immer noch realer Gefahren und Herausforderungen. Warum? Weil Gott ist, wer er ist. Und in dieser Situation, und jetzt sehr schnell, weil wir könnten hier stundenlang über Gott reden. Das ist euch klar, weil Gott ist so groß. Und wir könnten das machen, wir wollen aber heute einfach diese Kategorien, diese Bereiche, wofür König David Gott gelobt und gepriesen hat, betrachten. Und dann wollen wir dazu die Frage stellen, wie erlebe ich diese Wahrheit über Gott? Gott ändert sich nicht. Der gleiche Gott, den David damals gelobt und gepriesen hat, ist der gleiche Gott, den du loben und preisen darfst. Hat sich nicht verändert. Wofür hat er Gott gelobt? Als erstes seine Werke. Seine Werke siehst du ganz klar in Vers 8, wenn wir jetzt in Chronik 16 und Vers 8 schauen. Er unterrichtet das Volk, König David. Wie sollen wir Gott loben? Seine Werke, Vers 8, seine Taten macht bekannt. Vers 9, redet von seinen Wundern. Vers 12, gedenkt an seinen Wundern, die er getan hat, an seine Zeichen. Kennst du, was Gott getan hat? Ja, vieles. Lies in der Bibel. Was hat Gott getan? Das ist kein Märchen, das ist keine Sage, das ist Geschichte, das ist Realität. Was hat Gott alles getan? Schau die Schöpfung an, bist unterwegs und schaust einen Baum an und schaust, wie herrlich das ist. Und manche schauen nicht so gut aus, aber ein gut gepflegter Baum. Und du sagst, boah, schau, wie stark und mächtig dieser Baum ist. Seine Werke, seine Taten, was hat er in deinem Leben getan und dich gesegnet und geholfen? Wie hat er dir die Arbeit gegeben? Wie hat er dir die Möglichkeit gegeben, auch zu lernen? Wie hat er dir Gesundheit oder fehlende Gesundheit, die Kraft für diese fehlende Gesundheit gegeben? Was hat Gott in seinen Werken, in seinem Leben getan? Zweitens, sein Wort. Er redet mit uns, er spricht mit uns, er will, dass wir ihn kennen. Vers 12, gedenke die Urteile seines Mundes. Vers 14, auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Vers 15, gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf 1000 Geschlechter hin. Und dann listet David Menschen auf. Abraham, Isaak, Jakob und dann ganz Israel. Gott ist treu. Schau die Geschichte an, wie das Wort Gottes immer in Erfüllung gegangen ist. Immer. Wie Menschen, die ihm treu sind, von ihm verwendet wurden. Und weiß auch, erkenne auch daran, dass diese Realität entspricht, die Zukunft auch. Alles, was noch nicht in Erfüllung gegangen ist, wird in Erfüllung gehen. Sein Wort ist zuverlässig. Drittens, seine Bewahrung. Gott bewahrt uns. Gott bewahrt seine Kinder auf wunderbare Weise in dieser Welt. Vers 18 bis 24. Da listet er auf, und ich möchte nur diese eine Stelle, taste meinen Gesalbten nicht an und füge meinen Propheten kein Leid zu. Gott hat dafür gesorgt, dass Abraham damals, dass niemand ihm was antun konnte. Und hier sehen wir auch eine messianische Botschaft, dass der Messias eines Tages auch Bewahrung haben wird. Dass Gottes Plan immer in Erfüllung geht. Schaust aber das Leben von Jesus an, du weißt, das heißt nicht unbedingt keine Schmerzen oder keine Schwierigkeiten, sondern dass der Plan Gottes, den Willen Gottes in seinem Leben in Erfüllung geht. So wie in deinem und in meinem. Gott hat einen Plan, Gott hat einen Grund. Gott wirkt durch alles, was in deinem Leben vorkommt und passiert. Sein Wort sagt uns das. Seine Bewahrung ist real. Viertens, sein Wesen. Überleg dir, warum das alles so ist, weil er ist, wer er ist. Vers 26 am Ende sagt, der Herr hat die Himmel gemacht, er ist Schöpfer. Vers 27, er ist prächtig, majestätisch, stark, die wahre Quelle der Freude. Das ist sein Wesen. Vers 28 bis 29, er verdient unsere Anbetung und Dienst. Und dann das, was wir wunderbar gesehen haben in Vers 31, der Herr regiert als König. Er hat das letzte Wort. Ich finde, es ist nicht richtig zu sagen, dass Gott alles von sich bestimmt, weil Gott selbst nicht Sünde bestimmt oder das Böse bestimmt. Er ist heilig, aber er ist souverän. Menschen, die aus ihrem freien Willen Böses tun, werden eines Tages, alle werden vor ihm Rechenschaft abgeben und er wird gerecht richten. Und niemand kann seinen Plan entgleisen. Auch wenn Menschen gegen ihn kämpfen und meinen, dass sie das tun könnten, es wird nicht passieren. Warum? Er ist der König. Er ist Gott. Er ist Schöpfer. Er ist herrlich, majestätisch, stark und prächtig. Er ist Gott. Wir dürfen ihn kennen. Er will uns kennen. Er liebt uns. Er sucht die Beziehung zu uns. Da steht dann, der Herr regiert als König. Und dann schau, welche Bereiche. Er bebt die Welt. Erdkreis steht fest und wankt nicht. Himmel freut sich, Erde frohlockt, Meer und was drinnen ist, brause. Das Feld jauchze, Bäume und des Waldes jubeln vor dem Herrn. Die ganze Schöpfung weiß, dass er König ist. Die ganze Schöpfung weiß das. Es sind nur wir Menschen mit unseren harten Herzen, die das verleugnen wollen. Die Sonne geht auf jeden Tag und geht wieder unter. Und Menschen, die Gott nicht kennen, sagen, ja, genau, die Weisheit der Natur. Wunderbar, wie die Natur so wie eine Uhr funktioniert. Wer Gott kennt, weiß, naja, die Naturgesetze sind das, was Gott einfach normalerweise tut. Das ist Gott, der das tut, jeden Tag. Und er ist derjenige, der zuverlässig ist, der wie eine Uhr funktioniert. Es ist Gott, der diese Gesetze geschrieben hat, der sie in Bewegung hält, dass sie weitergehen. Und Gott muss nur ein Wort sagen und dann ist alles vorbei. Aber er steht zu seinem Wort. 2. Petrus sagt uns, der einzige Grund, warum Gott noch nicht alles abgeschlossen hat und sagt, das reicht mir, ist, weil er will, dass jeder Raum hat zur Buße. Dass jeder die Möglichkeit hat, Jesus anzunehmen, bevor er vor ihm steht als Richter. Was für ein gnädiger Gott. 5. Seine Gnade. Das ist es. Gnade. Die Gnade, sagt er in Vers 23, denn er kommt um die Erde zu richten. Er ist gütig. Er ist unser Retter und Heil. Ihm gebührt die Ehre und Ruhm. Vers 34. Gott richtet. Deswegen ist das Kreuz so wichtig. Aber deswegen können wir auch zuverlässig sein, dass am Ende Gerechtigkeit siegen wird. Es wird keiner das Gericht Gottes entkommen. Gott ist Gott. So, wie ging es weiter für David? So hat er gelobt und gepriesen. In diesem Zeitpunkt seines Lebens, wo Gott ihn zum König Israels gemacht hat, schaut er auf diese Punkte eigentlich. Seine Werke, sein Wort, seine Bewahrung, sein Wesen, seine Gnade. Er lobt und preist. Wie ging es dann bei David weiter? Man würde hoffen, dass alles nur bergauf geht und dass es nur besser und besser wird. Am Anfang, wunderbar, was wir sehen, was passiert ist. David, der nächste Idee, den David hat, ist, ich will für Gott, für die Bundeslade ein Haus bauen. Und Gott sagt zu David, du nicht, aber dein Sohn schon. Ein guter Absicht, aber dein Sohn macht das. Und dann gibt Gott David eine Verheißung. Diese Verheißung lesen wir in 1. Chronik, Kapitel 17. 1. Chronik, Kapitel 17, Vers, fangen wir an. Ich glaube mit Vers 11. Wenn du die Stelle davor liest, dann merkst du, dass Gott, David sagte, nein, du darfst jetzt das Haus nicht bauen, dein Sohn macht das, aber ich gebe dir eine Verheißung. Ich mache einen Bund mit dir. Vers 11. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird, und ich werde sein Königreich bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen und sein Thron soll auf ewig feststehen. David hat verstanden, was Gott hier ihm versprochen hat. Er, David, der König, es ist durch seine Familie, dass der Messias kommen wird. Neuen Testament, was haben die ausgerufen, die Kranken? Jesus, du Sohn Davids. Durch David kommt der Messias. Und Vers 16, da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr, o Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast. David kann es nicht fassen. Bist du auch so aber, dass du es nicht fassen kannst, dass Gott dich liebt? Dass Gott durch seinen Sohn Jesus eben dir die Vergebung gegeben hat? Wer bin ich, Herr, dass du mich so lieben würdest? Man würde hoffen, dass bei David es dann wirklich nur bergauf geht. Aber nicht so viele, so lange nachher hört David auf. Sein Herz wird dann ist nicht mehr kalibriert, wie es sein soll. Es ist nicht mehr auf Gott gerichtet, sondern seine Aufgabe damals wäre gewesen, die Kämpfe Gottes zu kämpfen, mit dem Herr Gottes, Herr Israels auszuziehen und zu kämpfen. Aber der David sagt, nein, ihr geht hin, ich bleib zu Hause und lasst mir gut gehen. Ich habe ein bisschen Auszeit verdient. Ich schaue auf mich. Steht spät im Tag auf von seinem Bett, sieht eine wunderschöne Frau, begeht Ehebruch mit Bathsheba. Danach dann ließ er seine Armee mit verschiedenen Anweisungen sagen, ihr müsst den Mann von dieser Frau sterben lassen am Schlachtfeld. Alles abgedeckt. Nicht abgedeckt. Warum? Er wusste schon, wer Gott ist. Er hätte das wissen sollen. Aber nein, sein Herz war auf sich selbst gestimmt und kalibriert und nicht auf Gott. Daraus entstand natürlich vieles, das das Leben von David geprägt hat. Aber er hat wieder Vergebung bekommen. Psalm 32, Psalm 51. Da liest du, wie David wahre Buße getan hat und die Dinge in Ordnung gebracht hat. Wie ist unser Herz kalibriert? Wir können heute sagen, ja, ich lobe Gott, aber es ist nicht, dass wir es an einem Tag tun und das reicht, sondern jeden Tag dürfen wir unser Herz kalibrieren, dürfen wir eben unser Denken mit der Realität in Übereinstimmung bringen, und zwar Gott ist Gott. Seine Werke, seine Gnade, sein Wesen, sein Wort, seine Bewahrung, diese Dinge sind alle fest, stehen alle fest, die sind alle zuverlässig. Und wir dürfen ihn loben und preisen. Kennst du Jesus heute? Gott sucht keine trockene und theoretischer Glaube. Er sucht und will unser Herzen haben, dass wir ihn lieben, dass wir ihn danken, dass wir unser Alltagsleben mit ihm in Übereinstimmung bringen. Und das ist das Vorrecht, das er uns Menschen gibt. Das Einzige, was er sagt, ist, glaube an den Herrn Jesus, wende dich von deinen Sünden um, glaube und folge mir nach und geh mit mir täglich Tag ein und Tag aus. Ich hoffe, dass jeder heute, der da ist, einerseits sich extrem freut über die Herrlichkeit Gottes, andererseits auch eine gewisse ernüchternde Angst hat vor unserer eigenen Schwäche, dass wir an einem Tag so treu sein können und kurz danach so stark versagen können und wir daraus dann lernen, ich darf und will jeden Tag mit dem Herrn gehen. Herr, bewahre du mich. Deine Bewahrung ist treu, ist da. Ich will mich darauf verlassen. Ich danke dir dafür. Ich lobe dich, ich preise und ich freue mich, dass du bist, wer du bist. Amen.